Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, seit dem Treffen von Präsident Donald Trump und Wladimir Zelensky vor einer Woche im Oval Office, das eskaliert ist, steht die Welt Kopf. Sie haben das mitverfolgt, Sie haben die Konferenz gesehen. Was haben Sie gedacht, als Sie live zugeschaut haben?
Dass jede Scham, jede Bereitschaft in diplomatischen Sprachen miteinander umzugehen, und das bedeutet übersetzt respektvoll, die anderen anerkennen, keine Rolle mehr gespielt haben. Es war vulgär, es war barbarisch, jemand wurde vorgeführt vor vielen Fernsehkameras und das war Absicht. Es wurde auf diese Person eingedroschen, Peitschenhiebe in Worten. Die Kränkung ist enorm gewesen. Und wer ist diese Person? Sie ist der Präsident der Ukraine, ein Land, das seit 3 Jahren von Russland massiv kriegerisch angegriffen wurde und das sich verteidigt. Und letztendlich wurde dort die Umkehr, wer ist der Angreifer und wer ist der Verteidiger, formuliert. Es war erschreckend mitzuhören, dass der amerikanische Präsident in den Pseudo-Argumenten Putins zum Sprachrohr geworden ist. Und wir waren Zeuge auch von einer neuen Situation, die ja jetzt schon länger angekündigt ist, nämlich dass die Weltordnung wieder nach dem Prinzip das Recht des Stärkeren gedacht wird. Und hier saß der Stärkere, ja, Amerika, der die Waffen liefert, damit die Ukraine überleben kann, und machte dem Schwachen klar, sie werden den Stecker rausziehen.
Das ist zum einen die Form gewesen, die befremdet hat, die Inhalte, die viele überrascht hat. Aber wenn man genau hingehört hat bei Trump in den letzten Jahren, schon in seiner ersten Präsidentschaft, vieles hat sich ja angekündigt. Und da würde ich gerne die Frage stellen nach der Überraschung über die Überraschung. Was war in Europa los? Wieso haben die diplomatischen Dienste, die Politikerinnen und Politiker nicht frühzeitig darauf eingewirkt, auf das, was ja bekannt war? Es ist ja jetzt nichts Neues.
Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage und gleichzeitig auch Bemerkung. Wir sollten endlich lernen, der Macht zuzuhören und sie ernst zu nehmen. Nehmen Sie das Stichwort NATO. In der ersten Amtszeit von Donald Trump sagte er schon, die NATO ist obsolet. Und die Ankündigung damals wurde zwar mit Empörung widersprochen, aber die Konsequenzen vor allen Dingen für die Europäer, nämlich wenn der amerikanische Präsident das schon über die NATO sagt, wie weit wird er die Nachkriegsordnung, dass Amerika den Schutzschirm für die europäischen Demokratien garantiert, fortsetzen? Und wir erleben jetzt die Umsetzung seiner Drohung und seines Versprechens, nämlich damit aufzuhören. Die Amerikaner beenden die Nachkriegsordnung, die darauf basierte, dass erstens die Staaten selbstbestimmt entscheiden, mit wem sie koalieren oder Bündnisse oder auch so etwas wie NATO, Europäische Union eingehen. Er beendet die Nachkriegszeit, die formuliert hat, der Starke ist nicht der, der bestimmt, sondern alle Staaten haben die gleichen selbstbewussten Definitionsmöglichkeiten, wer sind wir, mit wem wollen wir sein. Er beendet die Garantie, dass nämlich Amerika die europäische Demokratie mitverteidigt werden. Und er beendet etwas auf eine sehr spezifische Weise in der Bundesrepublik Deutschland. Historisch gesehen haben die Amerikaner Deutschland die Demokratie, ich will es auch bewusst so sagen, aufgezwungen und die Nazis an den Rand geschoben. 2025 auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagt der amerikanische Vizepräsident, die Demokraten in Deutschland seien eigentlich wie die Sowjetunion und zensieren die rechtsextremistische, antisemitische und rassistische, antidemokratische AfD, die die einzige Partei sei, die eine Zukunft hat. Also die Nazi-Partei wird mit vollen Händen unterstützt und die Demokratie wird von den Amerikanern zerstört, aus deren Blick. Das ist eine historische Wendung, die nicht nur traurig ist, sondern die gefährlich ist, weil damit das Ziel sowohl von Putin als auch von Trump, wenn auch aus unterschiedlichen Motiven, die Demokratie zu schwächen und die Antidemokraten, das sind meist rechtsextremistische Parteien, zu stärken, eine Koalition des Schreckens wird. Denn wenn beide das in den nächsten Jahren fortsetzen, dann werden demokratische Parteien und Strukturen einen Hochstressleistungstest hinter sich bringen. Ob sie es bestehen, da bin ich skeptisch.
Wir sprechen auch über die Nachkriegsordnung, die aufgebrochen wurde. Die Jahreszahlen sind ja nur symbolisch. 1945, 1989 waren zwei bedeutende Wendepunkte in der europäischen und der Geschichte des sogenannten Westens. Was bedeutet dann vielleicht 2025 in 50 Jahren zurückgeblickt?
Es könnte im Rückblick der Anfang vom Ende eines Teils Europas sein, das der Demokratie, den Menschenrechten, der Freiheit zugewandt war und sie repräsentiert hat. Es kann sein, dass in den nächsten Jahren diese Demokratien zerbröseln und zu autoritären Staaten werden. Einige in Europa sind es ja schon. Es könnte eine Veränderung der europäischen Landkarte geben im Sinne von Herrschaftsbereichen, wo die Diktatur Putins sich ausweiten wird. Denn wenn Russland schon bei der Ukraine jetzt gesagt hat, stopp, das geht uns nichts an, das ist das Problem der Europäer. Und jeder weiß, dass die Europäer keine ausreichende Militärkraft hätten, um gegen Putin zu reüssieren, dann bedeutet es, dass dieses hungrige und mittlerweile blutige Maul eines Diktators Hunger hat und weiter auf die Jagd gehen wird. Es ist auf jeden Fall ein Jahr, das Jahr 2025, in dem das, was für die Zeit nach 1945, übrigens mit der Gründung der UNO, mit der Gründung der Menschenrechtscharta, mit der Gründung von mehr Demokratien in der Welt, aber vor allen Dingen in Europa, ein jähes Ende finden könnte. Es gibt zwei Ereignisse, die können wir vom Datum her wirklich definieren. Das war die Münchner Sicherheitskonferenz, wo die Amerikaner den demokratischen Parteien den Zeigefinger gegeben haben und den antidemokratischen Parteien, in dem Fall die AfD, umarmt haben. Der zweite Anlass ist Zelensky im Weißen Haus, wo die Solidarität, aber auch die Garantie der größten demokratischen Macht der Welt für die Demokraten in Europa militärisch aufgekündigt war. Das wird sich so schnell nicht zurückdrehen lassen. Und die Europäer, das muss man kritisch sehen, aber auch ein Land wie die Schweiz, also Mitglieder, die nicht mal Mitglieder der EU sind, haben in den ganzen Jahren die Amerikaner nicht ernst genommen. Die sind müde, und das war schon bei Obama so, sie sind müde, sich für ein Europa zu engagieren, das sich für sich selbst nicht engagiert. Die Länder Europas haben, was ihre militärische Verantwortung und Verteidigung angeht, geschlafen, wollten kein Geld investieren, haben keine politische Einheit zu dieser Frage einer zum Beispiel Verteidigungsunion gefunden. Und dass die Amerikaner übrigens irgendwann dann sagen, wisst ihr was, Leute, wir geben Milliarden aus für eure Sicherheit und ihr spart das Geld, dass da der Moment kommt, wo man dann sagt, das wollen wir nicht mehr, ist nachvollziehbar. Nur mitten in einem Krieg, das von einer Diktatur wie Russland, von Putin, mitten in Europa gegen die Demokratie in der Ukraine geführt wird, das zu formulieren, halte ich noch dazu für äußerst fahrlässig. Es ist gefährlich, aber wer die Nachricht selbst jetzt nicht versteht, darf sich nicht beschweren in ein paar Jahren, dass er dann freiwillig geworden ist.
Vielleicht ist ein Fehler in der ganzen Analyse gewesen, auch diese eurozentristische Sicht auf die Dinge. So etwas wie das transatlantische Moment, diese Allianz war ja eine auf Augenhöhe in den Augen von vielen, aber vielleicht hat das so gar nicht gestimmt oder war eine Illusion. Auf jeden Fall gab es so diese Momente, als man das letzte Woche gesehen hat, wie damals bei 9/11, als man die Flugzeuge hat reinschießen sehen in die beiden Türme, und viele haben solche Dinge immer wieder vorausgesagt, aber dann, als es geschehen ist, ausgelöst hat, das jeder wahrgenommen, alle waren geschockt und saßen da wie begossene Pudel, und zwar wieder so ein Moment. Was ist denn das Problem, dass die vielen Thinktanks, die Analystinnen und Analysten, die Politikerinnen und Politiker nicht mehr substanzielle Politik machen können? Hat das mit diesen Wahlfrequenzen, mit der populistischen Tendenz zu tun in Demokratien, die dann zu Selbstzerstörung führen können?
Also man muss sich schon darüber bewusst werden, dass die ganzen Thinktanks und die sogenannten Expertinnen sehr beschränkt sind. Sie sind nichts anderes als die Spiegelung dessen, was Sie und ich auch wissen, lernen, in den Zeitungen lesen. Sie analysieren und forschen, das stimmt, aber letztendlich hinken sie der Zeit und laufen sie der Zeit wirklich hinterher. Und sie sind machtlos. Sie sind Ratgeber bestenfalls, aber auch wenn sie Ratgeber sind, erleben sie sehr selten, dass die Politik den Ratschlägen folgt. Man muss sich darüber bewusst werden, dass dies, was wir jetzt erleben, überhaupt nicht überrascht. Ich muss es nochmal betonen. Man muss nur ernst nehmen, was gesagt wird. Und man muss auch ernst nehmen, was man tut und was man nicht tut. Dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten, auch erst recht Deutschland, sich um die Verteidigung, die Selbstverteidigung nicht aktiv gekümmert haben, dass die Amerikaner seit Jahren die Europäer anmahnen, mindestens 2% in die NATO hineinzustecken und sie es nicht tun oder durch akrobatische Zahlenwerke so tun, als ob, und dass sie dabei nicht mal an ihrer eigenen Verteidigung arbeiten, ist eine Tatsache. Und diese Fahrlässigkeit ist nicht zu begründen. Und sie ist eigentlich eines der wirklichen Probleme, die wir jetzt in diesem Ukraine-Krieg mitbekommen. Denn selbst jetzt gab es im Rahmen der Europäischen Union sehr unterschiedliche Handlungen und Sätze. Der französische Präsident Macron bläst sich jetzt auch wieder groß auf. Aber wenn man sieht, wie viel Frankreich für die Ukraine geholfen hat, dann ist Frankreich in den untersten Plätzen. Es ist Deutschland, das sich zwar nach außen immer wieder sehr vorsichtig geriert, das nach Amerika die meisten Kosten übernommen hat an der Hilfe von der Ukraine. Die Europäische Union ist jedes Land für sich, was die Selbstverteidigung angeht, unterkomplex, und eine europäische Politik der Verteidigung gibt es nicht. Jetzt kann man sagen, man verlässt sich auf Amerika. Aber selbst wenn man sich auf Amerika verlässt, muss man sich doch erst einmal auf sich selbst verlassen können. Und das spiegelt diese sehr radikale und sehr auch politisch gefährliche Aussage jetzt mitten in diesem Krieg von Trump ab. Aber an dem Punkt hat er recht. Es ist sehr viel Geheuchel, es ist sehr viel Doppelmoral. Die Regierungsverantwortung, das eigene Volk nach innen und nach außen zu schützen, ist nicht erfüllt worden. Also es spielt überhaupt keine Rolle, ob wir jetzt darüber diskutieren, dass die amerikanische Bevölkerung nicht zu 100% hinter Trump steht. Das ist ja dasselbe wie in Israel mit Bibi Netanyahu oder mit anderen. Tatsache ist, er hat eine demokratische Mehrheit bekommen und dadurch hat er das Recht, seine Entscheidungen, die er teilweise, gerade das ist die amerikanische Verfassung, wie übrigens die französische, als Präsident mit sehr viel mehr Vollmachten, als wir das kennen, durchzuführen. Und solange er im Senat und im Kongress demokratisch organisiert keinen Widerstand erlebt, hat er diese Freiheit. Das ist momentan der Fall. Das muss nicht so bleiben. Es wird jetzt Kongresswahlen geben und natürlich wird auch bei all dem, was Trump jetzt macht, einige Teile der Bevölkerung Widerstand leisten. Sollte er das mit den Zöllen fortsetzen, wird der Amerikaner im Durchschnitt sehr viel mehr ausgeben müssen für sehr viele Produkte. Aber da sehen Sie, wie erratisch es ist. Während wir jetzt darüber diskutieren, hat er die Zölle wieder zurückgezogen. Die Zölle haben nicht mal eine Woche gedauert. Aber was wir über Zelensky und die Themen, die wir jetzt diskutiert haben, erfahren haben, da würde ich schon sagen, dass das eine grundlegende Frage der amerikanischen Politik ist. die Trump sehr radikal jetzt zur Diskussion gestellt hat, aber die schon lange, und zwar Demokraten und Republikaner unabhängig, den Amerikanern auf die Nerven geht. Wie wollen Sie dem normalen Amerikaner erklären, warum Milliarden Dollar nach Europa gehen, wenn die europäischen Länder selbst eher sagen, wir sparen am Verteidigungshaushalt?
Zum Schluss noch eine Frage in Deutschland, die natürlich auch mit der Nachkriegsordnung zu tun haben könnte. Über Nacht sind jetzt Milliarden in Diskussionen, die für Aufrüstung aufgewendet werden sollen, in Europa, aber auch in Deutschland. Es gab Wahlen vor 2 Wochen und die Wahlversprechen waren andere als die, die jetzt zur Disposition stehen. Wie beurteilen Sie dies?
Also erstens ist es nicht überraschend, dass Parteien nach den Wahlen das Gegenteil sagen als vor den Wahlen. Zweitens gibt es eine Begründung, die man ernst nehmen kann oder auch nicht, die sagt, das, worüber wir beide jetzt diskutiert haben, die Veränderung der Weltordnung, führt dazu, dass wir Schritte beschließen müssen, die wir sonst nicht beschlossen haben. Und da sehen Sie es ja, das kostet eben Geld, sich zu verteidigen. Bisher hat man das teilweise den Amerikanern übertragen, jetzt müsste man es selbst machen. Die Frage ist doch eine andere. Alles, was jetzt an Geld zur Verfügung steht, braucht viele Jahre, bis es dann in Erfüllung geht. Eine Armee überhaupt wieder aufzubauen, wie zum Beispiel in Deutschland, wo die Wehrpflicht ausgesetzt war, die in vielen Teilen verschrottet wäre und nur jetzt für die Ukraine übrigens auch mit einem Sonderfonds die besten Waffen gekauft hat. Aber eine Infrastruktur zu bauen, die militärisch wieder ernst genommen werden kann, dauert eine Ewigkeit. Man muss es betonen, die einzige Armee, die den Namen verdient in Europa, ist die französische. Wenn man jetzt die Europäische Union wieder wegdenkt und Großbritannien jedenfalls als ein europäisches Land außerhalb des Festlandes sieht, auch die von Großbritannien, ob die beiden Länder als Überbrückung für den Wiederaufbau der Armeen auch von europäischen Strukturen die Zeit mit ihrer Abschreckung dann abdecken, das wird sich noch zeigen. Dasselbe gilt für alle anderen Reformen. Eine Bildungsreform braucht 18 Jahre, bis die erste Kohorte von jungen Kindern mit der neuen Reform ausgebildet sind. Was ich also damit sagen will, ist, die 2 Zeitschienen, nämlich die eine, die kurz ist, der Angriff auf die Demokratie, sowohl kriegerisch als auch in der internen Einmischung der demokratischen Strukturen und Wahlen. Und der Angriff von außen durch Androhung oder tatsächliche kriegerische Gewalt auf beispielsweise baltische Staaten ist ein kurzer Zeitstrahl. Der Aufbau dessen, was wir eigentlich schon heute hätten haben müssen und dann haben werden, wo jetzt zwar das Geld denkbar ist, ist ein längerer Zeitstrahl. Was dann am Ende herauskommt und ob dann Zwischenschritte diese Zeit verändern können, kann ich noch nicht beurteilen. Aber ich kann beurteilen, dass der kurze Zeitstrahl eine der gefährlichsten nach 1945 für den demokratischen Teil des Kontinent Europas ist. Der Angriff geht von innen und von außen und sowohl von innen als auch von außen haben wir zu wenig Vorbereitung, zu wenig Bewusstsein über die wirkliche Gefahr bei der Population und ein Teil der europäischen Demokraten sind es nicht mehr, sondern nur noch auf dem Papier. Das zusammengenommen lässt jedenfalls eine optimistische Prognose nicht zu. Die realistische ist, wir brauchen Glück und neben dem Glück endlich eine hoch mit Energie und Handlungen handelnde Regierung in jedem dieser europäischen Länder und vor allen Dingen in der Europäischen Union. Kleines PS, wir haben gesehen, dass ein Land wie Ungarn, das Russland treu ist, die Europäische Union in einer politischen Frage blockiert. In der Frage der militärischen Aufrüstung allerdings wird dann Ungarn keine Rolle spielen. Dann wird man eben, wie das neuerdings wieder heißt, die Willigen dazu nehmen. Das ist schon öfter passiert. Aber die Anstrengung ist groß. Und man muss es ja sagen, das ist so wie beim Joggen. die europäischen Regierungen, aber auch die Bevölkerungen haben lange nicht mehr trainiert. Sie werden ganz schnell darüber nachdenken müssen, dass sie einerseits ihren Muskelkater haben, aber ihn immer wieder überwunden müssen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Die Lage ist so ernst wie seit nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.
Insofern war es vielleicht der letztmögliche Warnschuss, den man noch aufgreifen und etwas verändern konnte, anstatt dass es 5:05 sei.
5:05 bedeutet für die Europäische Union und für diesen Kontinent das Ende der demokratischen Länder und eine deutliche Dynamik, in der der Krieg leider eine Realität und Alltag werden könnte.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.